Letzte Woche waren wir in der Wüste. Jetzt kommen wir in die Provinz. Ich weiß nicht, was besser ist. Jesus wurde mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Der Heilige Geist kam auf ihn. Und er ging in die Wüste und fastete und betete und wurde versucht. Und ja, Gott wollte auch, dass er versucht wird. Es war wichtig, dass er durch diese Prüfungen hindurchging. Weil es die Prüfungen der Menschheit sind, weil es unser aller Prüfungen sind. Es sind die Versuchungen, die wir Menschen nicht bestehen. Und es gehörte zu dem Rettungswerk Jesu, dass er in allem uns gleich sein sollte. So haben wir es im Hebräerbrief gelesen. Ich erinnere nochmal daran, Hebräer 2, Vers 17 und 18. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Gottes Plan war, Jesus in jegliche Versuchung hineinzuführen. Und er hat diese Versuchung tatsächlich erlebt, die du erlebst. Er hat auch noch jede Menge andere Versuchungen erlebt, die du nicht erlebst. Jede Menge Prüfungen. Und diese drei Prüfungen, die der Geist Gottes uns hier zeigt, durch die Jesus hindurchgegangen ist am Ende dieser Fastenzeit, sind vielleicht drei typische Prüfungen. Es ist die Prüfung der existenziellen Not, des Mangels, wo du plötzlich vor dem Nichts stehst, wo du plötzlich davor stehst und ja, einfach die nackte Existenzangst an dir nagt. Jesus ist arm geworden. Er ist nicht ein reicher König, er ist ein armer König. Und er hat Armut, ja selbst Hunger erlebt, durchlitten in dieser Situation. Ich weiß nicht, ich glaube, keiner von uns hat schon 40 Tage gefastet, voll. Es gibt aber Menschen, die das durchleben, die das durchleiden. Und deswegen, Gott wollte, dass Jesus in allem gleich wird, den Menschen, die ja leiden. Warum leiden wir Menschen denn? Warum leben wir denn in einer Welt, die voller Leiden ist? Das ist die Folge unserer Sünde, von unserer Abwendung von Gott. Jesus aber, der war ohne Sünde. Wir haben gesehen, er hat sich taufen lassen, obwohl er ohne Sünde war. Er hat bekannt, ja, Vater, ich werde Mensch werde voll und ganz Mensch. Ich mache mich ganz eins mit dieser sündigen Menschheit. Ich nehme ihr Schicksal auf mich. Ja, ich werde in den Tod hineingehen, so wie du es mir aufgetragen hast, für alle diese Menschen. Ich werde mich ganz dir ausliefern, in den Tod geben und nur eins haben, das Vertrauen, dass du mich zum Leben erwecken wirst. Ich werde es so machen wie diese Menschen hier. Ich werde den Tod eines Gottlosen sterben, am Kreuz hingerichtet, fern von Gott. Ich bin bereit, Vater. Ich bin es bereit zu tun für deine Menschheit, für deine Kinder. Und da sagt Gott, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und in diesen Versuchungen, ja, er hat sich führen lassen vom Heiligen Geist in die Wüste hinein, in das Fasten hinein. Er hat sich leiten lassen vom Heiligen Geist in Situationen hinein, die nicht bequem waren, die nicht angenehm waren, die nicht Spaß waren. Wir suchen nach angenehmen Situationen, wir suchen nach bequemen Situationen, wir suchen nach Spaß, wir suchen nach Entspannung, wir suchen... Jesus hat die Leitung seines Vaters gesucht. Er hat danach getrachtet, das zu tun, was Gott ihm gezeigt hat. Und da hat er sich auch in die Wüste führen lassen. Er hat sich auch hineinführen lassen in Prüfungen, die gekommen sind. Und in all diesen Prüfungen, wie gesagt, da ist die Armut, die Prüfung der Armut, der Existenzangst, da ist die Prüfung des Reichtums. Du kannst alles haben, den Spaß, die Herrlichkeit dieser Welt. Nur hör doch endlich auf, so penetrant an Gott festzuhalten. Das nervt, Jesus. Warum willst du denn immer mit dem Vater zusammen sein? Warum willst du immer eines Sinnes mit ihm sein? Wieso? Das bringt doch gar nichts. Was hast du denn davon? Guck mal, hier bist du gelandet. Total abgemagert, völlig fertig. Was soll das denn? Hier, das ist die Welt. Die kannst du haben. Komm, nimm sie dir. Ich gebe sie dir. Sagt der Teufel das nicht fortwährend, ständig, jeden Tag zu uns? Aber Jesus sagt nein. Jesus sagt nein. Und warum? Warum sagt er nein? Wisst ihr, Gott hat ihm etwas an die Hand gegeben. Er hat ihm seinen Heiligen Geist gegeben. Die Kraft des Geistes war auf Jesus. Er war ein schwacher Mensch. Ja, er war abgemagert. Er hatte keine Kraft mehr. Er konnte eigentlich nicht mehr. Er kennt das, wie es dir geht, wenn du sagst, oh Jesus, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mein Körper funktioniert nicht mehr. Meine Seele funktioniert nicht mehr. Er kennt das. Und dann hat er aber, und der Vater hat ihm den Beistand des Heiligen Geistes gegeben. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und was hat er noch? Er hat eine Waffe in der Hand. Das Wort Gottes. Wisst ihr, und wir haben dieses wunderbare Vorrecht, dass wir das Wort lesen können. Du hast lesen gelernt, du hast eine Bibel, wunderbar. Du hast hier Verse, Worte des lebendigen Gottes, die Kraft haben, den Teufel in die Flucht zu schlagen. Mit all seinen Versuchungen. Jesus hat dieses Wort genommen und hat damit zugestochen, hat den Teufel in die Flucht geschlagen. Er hat sich erwehrt. Dieser Versuchung. Und das ist in allen Versuchungen, Geschwister, geht es immer nur darum, Jesus zu trennen von seinem Vater. Ihn loszulösen davon, seinen Willen zu tun. Sich ganz seinem Willen unterzuordnen. Und sein Wort, da ist sein Wille geoffenbart. Das ist die Offenbarung seines Willens. Ihn davon zu trennen von seinem Vater. Darum geht es. Dem Teufel. Und er macht es auf allen Ebenen. Wie gesagt, in der Armut, mit dem Reichtum und auch auf die religiöse Schiene. Auch da kriegt das hin. Aber Jesus hat jede Versuchung überwunden. Er hat alle Versuchungen widerstanden. Und der Teufel musste weichen. Und so sagt uns das Wort Gottes auch, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Wie kann ich widerstehen? Ich kann diese Prüfung nicht bestehen. Ich schaffe es nicht. Und deswegen sagt uns der Hebräerbrief, er hat das alles durchlebt und durchlitten. Er ist voller Mitleid und Barmherzigkeit. Er kennt deine Situation, wo du versucht und angefochten bist. Er kennt das durch und durch. Deine Leiden, deine Schmerzen, deine Schwachheit, deine Verführung. Er kennt das alles. Und das hat ihn nicht stolz gemacht. Er steht nicht vor dir und sagt, ich habe es gepackt. Ich habe dir gezeigt, man kann das packen. Also, seh mal zu. Nein, er hat es durchlebt und durchlitten, um Mitgefühl mit uns zu haben, um uns an die Seite zu kommen und zu sagen, hey, ich kenne deine Situation voll und ganz. Ich weiß, wie schwer es ist. Deswegen bin ich für dich da. Ich bin an deiner Seite, damit du da durchkommst. Und alles, was wir tun müssen, Geschwister, ist, rufe mich an in der Not. Rufe mich an. Halt dich an mir fest. Ich will dich durchbringen. Das ist es, worum es geht. In der Prüfung, in der Versuchung. Und nichts anderes. Wir schaffen es nicht. Mit Jesus aber schaffen wir es. Mit Jesus überwinden wir den Fürst dieser Welt, den mächtigen Fürsten dieser Welt. Wir überwinden ihn. Er muss vor uns fliehen. Vor uns kleinen Erdenwürmern. Warum? Weil der König aller Könige in uns wohnt und weil wir uns an ihn halten, in ihm uns bergen, ihn anrufen als unseren Helfer. Wie der kleine Junge auf dem Spielplatz, der von irgendeinem blöden Teenie vermöbelt wird, der seinen großen Bruder ruft. Und dann kommt der David, weißt du? So ist es. Ist ganz simpel. Wir müssen nicht stark werden in uns selbst und aus uns selbst heraus, um die Versuchungen und Prüfungen zu überwinden. Wir müssen lernen, uns an den zu halten, der jede Versuchung, jede Prüfung überwunden hat. Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Jesus ist völlig entkräftet, er ist völlig fertig. Aber bei Markus steht, dass die Engel kamen und ihm dienten. Ja, er war schon wieder etwas aufgerichtet, etwas aufgepäppelt, etwas gestärkt. Und dennoch, ich glaube, dass sein Körper ganz schön geschwächt war. Aber der Geist war immer noch auf ihm. Die Kraft des Geistes war auf ihm. Wisst ihr, die Kraft des Geistes ist nicht abhängig von unserer körperlichen Verfassung. Sondern auch in Schwachheit und gerade in Schwachheit kann Gott sich umso stärker erweisen in uns. Kann Mächtiges bewirken. Wenn ich Jesus am Kreuz sehe, in größter Schwachheit, er wurde gegeißelt, ausgepeitscht. Er war völlig fertig. Er sollte sein Kreuz tragen, aber er ist darunter zusammengebrochen. Er konnte es nicht mehr tragen. Er wurde angenagelt ans Kreuz. Er hing dort. Wie großartig, dass er in dieser furchtbaren Schwachheit solche starke Worte sagen konnte wie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Kraft. Die Kraft des Geistes macht uns stark, auch wenn wir schwach sind. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Die ganze Situation ist so, dass Lukas ein Stück weit jetzt erzählt, wie Jesus seinen Dienst in Galiläa angefangen hat und dass er eigentlich zuerst hauptsächlich in den Synagogen, in den Zusammenkünftigen der Gläubigen hineingegangen ist, um die Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, zu verkünden. Und die ganze Geschichte, die jetzt kommt, dass er eben nach Nazareth geht, glaube ich, hat Lukas hier an diese Stelle gestellt, um uns zu erklären, warum Jesus eigentlich nicht in Nazareth geblieben ist, in seiner Heimatstadt. Wir werden aber nur den ersten Teil uns heute angucken, um einfach die Botschaft zu sehen, die er verkündet hat, dort in dieser Synagoge und was er nicht nur den Menschen damals zu sagen hatte, sondern was er uns heute zu sagen hat. Er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Jesus hatte Gewohnheiten. Das ist ganz normal. Menschen haben Gewohnheiten, weil letztendlich, ich habe irgendwo gelesen in der Zeitung, Wissenschaftler schätzen, dass wir 20.000 Entscheidungen pro Tag machen. Du musst dich 20.000 Mal am Tag entscheiden. Gehe ich links, gehe ich rechts, ziehe ich dieses T-Shirt an, ziehe ich das T-Shirt an, popel ich jetzt in der Nase oder lasse ich es lieber bleiben? Gehe ich jetzt auf Klo oder gehe ich später? Weißt du, ständig bist du dabei, irgendwelche kleinen Mini-Pups-Entscheidungen zu treffen. Na? Und ganz viel entscheiden wir gar nicht bewusst, sondern wir sind als kleine Menschlein von unseren Eltern geeicht worden, uns in bestimmten Situationen so oder so zu verhalten. Das ist richtig, das ist falsch. Das funktioniert und das funktioniert nicht. Mache es so, mache es so, mache es so. Und dann haben wir Dinge gelernt und dann machen wir die Dinge so, so wie wir sie immer machen. Das sind unsere Gewohnheiten. Wir denken da gar nicht drüber nach. Ihr wisst aber auch genauso, dass es gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten gibt. Man kann sich auch Dinge angewöhnen, die nicht so gut sind. Wenn man sich diese Dinge erst angewöhnt hat, wie schwer ist es, sie wieder loszuwerden, oder? Boah. Aber Jesus hatte eine gute Gewohnheit. Er ging jeden Sabbat in die Synagoge. Das war eine gute Gewohnheit für ihn. Das hat er so gelernt. In die Zusammenkunft zu kommen. Komm in die Gemeinschaft der Gläubigen zusammen. Komm zusammen, um mit den anderen Menschen, die Gott suchen, zusammen zu beten, zusammen Gott zu loben und zu preisen, zusammen auf sein Wort zu hören. Das ist gute Gewohnheit. Und wenn du nicht mehr drüber nachdenken musst am Sonntag, oh, gehe ich heute hin oder gehe ich nicht? Oh, ich fühle mich heute nicht so. Ach nee, ich bleibe zu Hause. Oh, ich habe so viel gearbeitet die ganze Woche, ich bin so kaputt. So. Nee, ach nee, heute nicht. So. Der Hebräerbrief sagt uns, Kapitel 10, und ich sage nicht das euch, weil ihr seid ja heute hier, ich sage das denen, die nicht da sind. Ja, manche sind auch vielleicht auch woanders hingegangen, einfach um heute Morgen Platz zu schaffen. Wir hatten ganz viele Gäste, das ist echt toll. Könnt ihr auch echt dafür beten. Ja, es war echt die Möglichkeit da, ganz vielen Menschen das Evangelium weiterzugeben und dass Gott in ihren Herzen wirkt und arbeitet. Ne? In Kapitel 10 vom Hebräerbrief heißt es in Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Je mehr es auf das Ende zusteuert, umso wichtiger ist es, dass wir zusammenbleiben. Dass wir uns gegenseitig wärmen in dieser kalten Zeit, wo die Liebe in vielen erkaltet. Es ist wichtig, dass wir zusammenkommen und uns gemeinsam ermutigen dazu, uns auf Gott auszurichten. Wenn wir es nicht tun, erkaltet unser Herz für Gott. Aber glaub nicht, dass dein Herz dann warm bleibt für die Menschen. Also lasst uns unsere Zusammenkommen nicht versäumen. Lasst uns keine schlechten Gewohnheiten pflegen. Dann lasst uns die gute Gewohnheit pflegen, so wie Jesus. Jesus, hat er das nötig? Der muss doch nicht in die Gemeinde gehen. Er hat doch direkt einen Bezug zum Vater. Aber er hat es als Gewohnheit, als Mensch, er ist ganz Mensch geworden. Und er hat gesagt, als Mensch mache ich das so, wie es gut ist. Wie es vor dem Vater gut ist. Wie es gut gedacht ist, nämlich dass wir als Menschen zusammenkommen vor unserem Gott und Vater. Er hatte das als Gewohnheit, am Sabbattag in die Synagoge zu gehen. Und er stand auf, um vorzulesen, was ich jetzt hier auch gerade mache. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wir müssen uns jetzt nicht vorstellen, dass Jesus die Buchrolle bekommen hat und jetzt da irgendwie drin rumgesucht hat. Dazu war gar keine Möglichkeit. Du hast diese riesige Buchrolle, ja, die ist aufgerollt auf beiden Seiten und sie ist so zusammengerollt und dann rollst du sie auf und dann findest du eine bestimmte Stelle da, wo du gerade bist. Da, wo die Gemeinde gerade war letzte Woche, dort schlägst du die Bibel wieder auf und liest einfach weiter. Jesus wurde die Schriftrolle gereicht. Er hat nicht irgendwie selbst was sich ausgesucht, irgendeinen passenden Vers, sondern er hat die Leitung dem Heiligen Geist überlassen und er ist in die Synagoge gekommen und hat das genommen, was ihm gereicht wurde. Er hat es aufgeschlagen und da stand diese wunderbare Stelle, die für ihn so die ihn so persönlich angesprochen hat. Ja, er hat sich so damit identifiziert, denn der Heilige Geist hat, als er dem Propheten Jesaja diese Worte eingegeben hat, Christus gesehen und Christus gemeint. Warum? Weil hier steht, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ich bin der Gesalbte. Er hat es gerade erlebt. 1,5, 2 Monate, 3 Monate vorher. Er ist ins Wasser gestiegen und er ist untergetaucht und wieder aufgetaucht. Und dann kam der Heilige Geist auf ihn, gesalbt mit dem Heiligen Geist. So lesen wir es auch über die Könige Israels, Saul und David. Und deswegen ist Jesus der Christus, das Wort Christus bedeutet Gesalbter, weil David, sein Vorfahre, der Gesalbte, der Christus des Herrn war. Der Maschiach. Er wurde gesalbt von Salomo, dem Propheten, und wurde dadurch als König eingesetzt. Aber als David gesalbt wurde, war noch Saul König. Und David hat das auch immer respektiert, hat immer von Saul als dem Gesalbten des Herrn gesprochen. Er hat sich nicht selber das genommen, was Gott ihm zu seiner Zeit geben wollte. Aber Gott hat es schon bestimmt, dieser David, er soll jetzt schon gesalbt werden. Ich will mit Saul nichts mehr zu tun haben. Und der Heilige Geist zog sich in dem Moment von Saul zurück. Dafür kam der Geist auf David und blieb auf ihm. Und das war so wichtig für ihn in der Verfolgungszeit, durch die er dann hindurchgegangen ist mit Saul. David war der Gesalbte, er wurde gesalbt mit Öl. Aber was es eigentlich bedeutet, der Heilige Geist kam auf ihn für seine Aufgabe, für seinen Dienst. Und zuerst für die Verfolgungszeit, durch die er hindurch musste. Und Nathan, der Prophet, hat gesagt, einer deiner Nachkommen, er wird Gesalbter sein für immer, für ewig. Und dieser Christus, auf den haben die Juden gewartet. Und hier schlägt Jesus die Stelle auf, wo von der Salbung die Rede ist. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wie Gott zu ihm gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Im Psalm 2 steht es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Diese Bestätigung Gottes, du bist mein Sohn, du bist mein König. Du bist der König, den ich eingesetzt habe. Und Jesus liest das und er ist begeistert. Er kann diese Stelle lesen aus ganzem tiefem Herzen. Liest er sie und er sieht Gottes Zusage, Gottes Ausrüstung für seinen Dienst, für seine Sendung. Und er sieht den Auftrag, denn Jesus ist König. Aber er ist nicht irgendein König, sondern er ist der König. Der König Gottes. Und was ist seine Aufgabe als König? Wozu hat Gott ihn ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe, mit seinem Geist? Nicht, um sich selbst zu helfen in seiner Not. Nicht, um sich die Reiche und der Welt untertan zu machen. Nicht, um ein besonderes Zeugnis zu geben, dadurch, dass er irgendwie von der Zinne des Tempels springt. Nein. Gott hat ihm seinen Geist gegeben. Wofür? Hier steht es. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das war die Sendung von Jesus. Das war seine, das war der Auftrag, den er ihm gegeben hat als König. Und ich lese mal hier diese Verse aus der Schlachterübersetzung. Es gibt da unterschiedliche Handschriften und ältere Handschriften lassen einen Halbvers weg, der hier bei der Schlachter Berücksichtigung fand und den man aber auch findet, wenn man die Stelle nachschlägt in Jesaja. Da steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Auch das steht hier in Jesaja. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Fangen wir mal ganz hinten an. Das angenehme Jahr des Herrn. Worauf bezieht sich Jesaja hier? Was meint er? Er bezieht sich auf 3. Mose 25, wer sich das aufschreiben will und nachschlagen will. Da wird geregelt, wie es mit dem Sabbatjahr sein soll und dann mit dem Jubeljahr. Alle 50 Jahre hat Gott bestimmt, dass alle Verschuldeten frei sein sollen. Oh, wie wunderbar wäre das, oder? Für alle Verschuldeten in diesem Land. Und wie viele Verschuldete gibt es denn? So viele. Nach 50 Jahren ist alle Schuld getilgt. Ja, du darfst wieder auf das Erbteil deiner Familie, das Erbgut deiner Familie, das Land, das Stück Land, was deiner Familie gehört, du darfst da wieder drauf. Es wird alles wieder zurückgestellt, Neuanfang. Und klar bringt das eine Menge Probleme auch mit sich, wenn man das so durchdenkt. Wie sollte das funktionieren? Und das ganze Kapitel ist auch ziemlich lang. Gott regelt das im Einzelnen, wie das Volk Israel das bewerkstelligen soll. Aber das ist das, worauf sich Gott hier bezieht. Und er sagt, ja, so wie dieser wunderbare Tag der Freilassung, dieses Jahr der Freilassung, der Schuldvertilgung, wo die Schuld einfach getilgt wird, wo alles zurückgesetzt wird. So ist das, was der Gesalbte des Herrn tun wird. Jetzt gehen wir nochmal in diese einzelnen Bestandteile, die Jesus hier liest. Und von denen er sagt dann, als alle ihm zuhören, hier steht in Vers 20, und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das ist die großartigste Predigt, die je gehalten wurde. Ein Satz. Was bedeutet das? Jesus ist der König der Armen. Er ist gesandt worden von Gott, gute Botschaft denen zu verkünden, die arm sind. Wer sind denn diese Armen? Hartz-IV-Empfänger. Rentner mit Aufstockung. Arbeitslose. Flüchtlinge. Obdachlose. Verschuldete, Waisenkinder. Menschen, die durch einfach schwere Katastrophen getroffen, hungern müssen, ihr Obdach verlieren. Opfer der verschiedensten Richtungen. Verschuldete. ja auch im Stich gelassen, Alleinerziehende und ihre Kinder. Und nicht nur ihre Kinder, auch viele, viele, viele andere Kinder. Waisenkinder, Menschen, die niemanden haben und nichts haben. Ich weiß nicht, ob du dich selbst als arm bezeichnen würdest. Viele von uns in unserer Gemeinde oder eine ganze Reihe von Leuten, die haben nicht viel. Manche haben mehr. Jesus hat die im Blick, die gar nichts haben. Er ist gesandt für diejenigen, die am Ende sind, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und wie gesagt, er ist uns in allem gleich geworden. Er kennt unsere Situation. Und er ist gekommen, um uns gute Botschaft zu bringen. Und was ist seine Botschaft? Und weißt du, und du denkst, ist das wirklich gute Botschaft? Er sagt nämlich, vertraue deinem Vater im Himmel. Setz dein Vertrauen auf Gott. Er sorgt für dich. Und das ist doch wunderbar. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sorgt für mich. Das ist doch die beste Botschaft, die es gibt. Aber in uns regt sich Widerstand. Naja, das ist ja ein bisschen einfach irgendwie. Ne? So funktioniert das aber nicht. Das ist aber die gute Botschaft, die Jesus verkündet. Gott ist kein Gott, der irgendwie fern ist den Armen, der irgendwie auf die Armen herabschaut, der nur die Reichen begünstigt, den Reichen immer reicher werden lässt und die Armen immer ärmer. Nein, er ist besorgt um jeden einzelnen Menschen und ganz besonders um diejenigen, die nichts haben. Er schaut auf sie, er achtet auf sie und er möchte jedem Armen zur Seite stehen. Jesus ist gekommen, um den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er ist gekommen, um die Armen reich zu machen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass sie plötzlich viel Kohle irgendwie in den Taschen haben hier, wie was weiß ich. Das war doch der Holländer Michel, der gemacht hat, dass ich immer Geld in der Tasche habe, oder? Irgendwie so. So viel wie dieser andere Typ, der Reiche. So viel Geld will ich immer in der Tasche haben. Mehr als der andere, der immer so viel Geld in der Tasche hat. Aber als der plötzlich arm wurde, dann wurde der hier, wie hieß er, Kohlen, Michael, nee, wie heißt er? Kennt ihr nicht das Märchen vom kalten Herzen? Das kalte Herz. Wo einer seine Seele verkauft. Ja, er hat der Versuchung nicht widerstanden, sondern hat dem Teufel seine Seele verkauft, um reich zu sein. Ja, dass Jesus uns reich macht, das ist nicht unbedingt zu messen an dem Geld, was du auf dem Konto hast oder was du in der Tasche hast oder an den super Klamotten, die du hast. Aber dieser Reichtum ist das, was andere Menschen nicht haben, die noch so viel Geld haben. Das ist nämlich der Reichtum, zufrieden zu sein. Das ist der Reichtum, eine Zuflucht zu haben in Ängsten, in Sorgen, in Nöten. Das ist der Reichtum, eine Hoffnung zu haben, die nicht nur für dieses Leben gilt, sondern über dieses Leben hinaus. Das ist ein Reichtum, den Jesus den Armen bringt. Es ist aber auch ganz konkret. Und wisst ihr, ich gucke hier in eure Gesichter. Na, ich kenne euch doch. Und ich weiß, viele von euch haben das erlebt. Gott sorgt für mich. Gott sorgt für uns. Auch in schwierigen Situationen. Er hat uns durchgebracht, er hat uns bis hierhin gebracht. Es ist wahr, wir können ihm vertrauen, wir können Jesus vertrauen. Er hat mich gesandt und jetzt geht es weiter, wie es hier in der Schlachter steht. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Wer sind denn die, die zerbrochenen Herzens sind? Wer waren die? Verlassene, Enttäuschte von anderen, Enttäuschte, aber auch von sich selbst Enttäuschte, Verängstigte, Menschen ohne Selbstbewusstsein, missbrauchte, erniedrigte, gedemütigte. Menschen, die zerbrochenen Herzens sind, sind Menschen, die sich selbst für wertlos halten. Ja, und es sind auch die Menschen, die unter ihrer eigenen Schuld lasten, die belastet sind von ihrer eigenen Schuld, reuemütige, belastete. Sie haben ein zerbrochenes Herz. So viele Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben. Und wenn ich lese, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt, dann denke ich nicht nur an das, was Jesus getan hat, sondern ich sehe auch, ja, das sind wir. Die Armen, die zerbrochenen Herzens sind. Das sind wir alle. All die Menschen da draußen auch sind das. So viele mit einem zerbrochenen Herzen. Und du siehst es ihnen nicht auf den ersten Blick an. Du siehst es nicht einer Frau an, dass sie als Kind missbraucht wurde. Meistens siehst du es ihr nicht an. Du siehst es nicht einem Menschen immer sofort an, dass er geplagt wird von einer Schuld, einer Sache, die er begangen hat, die tief in seiner Vergangenheit begraben ist und die ihm immer noch nachgeht. Du siehst es ihm nicht unbedingt an. Er kann es vielleicht gut verstecken nach außen. Aber da sind so viele Menschen mit zerbrochenen Herzen. Und Jesus ist gekommen, um sie zu heilen. Und das ist die wunderbare Botschaft. Auch das ist vor unseren Ohren erfüllt. Guck dich um. Du siehst hier Menschen, die zerbrochenen Herzens waren. Und die Gott angerührt hat, die Jesus angerührt hat und geheilt hat. Er reinigt uns von Schuld. Er heilt unsere inneren Verletzungen. Dafür ist er gekommen. Das ist unser König. Das ist seine Aufgabe. Hier steht, er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Er ist wie ein mächtiger König, der ein anderes Land besiegt hat. Und er kommt in die Gefängnisse hinein, wo die politischen Gefangenen sind. Und alle Türen werden plötzlich aufgemacht. Kommt raus, kommt raus. Die Gewaltherrschaft ist beendet. Ihr seid frei. Wer sind die Gefangenen? Die Drogensüchtigen, Alkoholiker, Raucher, Spielsüchtigen, Kaufsüchtigen, Sex- und Pornosüchtigen, die Prostituierten, die organisierten Bettler, die Mitglieder in Rockerbanden, sind Gefangene. Sie sind gefangen. Und das siehst du ganz besonders bei Süchtigen. Na, wir nennen das dann Sucht, aber es ist eine Gefangenschaft, wo aus dem Menschen nicht rauskommt. Er ist gefangen in diesem, ja, in diesem Teufelskreis. Es sind aber auch andere Dinge. Es können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein, die echt zu einer Gefangenschaft. Dein Jähzorn. Gefangen im Jähzorn. Immer wieder. Du kriegst es einfach nicht in den Griff. Oder genau umgekehrt. Deine Schüchternheit, sie ist so ein Gefängnis. Du kommst einfach nicht raus. Du kannst nichts sagen. Du kriegst kein Wort raus. Du stehst immer irgendwo in der Ecke. Kriegst kein Wort, kannst keine Beziehungen knüpfen. Du bist Gefangener deiner Schüchternheit. Zwanghafte, in zwanghaften Verhaltensmustern, psychisch Kranke. Menschen mit Verfolgungswahn. So viele Menschen, die alle in Gefängnissen sind. In so vielen Gefängnissen, jeder in seiner Einzelzelle. Verbitterte, gefangen in den Verletzungen und in den alten Wunden. Ja, und manchmal sind es auch nicht deine eigenen Gefängnisse, die dich gefangen halten, sondern das Gefängnis eines anderen, der an deiner Seite steht. Das Mitgefangensein, unfreiwilliger Mitwisser zu sein, co-abhängig zu sein. Da gibt es sicherlich noch viele andere Gefängnisse unserer Zeit, der Menschen, in der wir leben. Aber Jesus ist gekommen, um diese Gefängnisse aufzumachen. Er macht die Türen auf und sagt, komm, tritt heraus. Und ja, der eine geht raus voller Freude und voller Dankbarkeit, hängt sich an seinen Herrn und geht mit ihm in diese Freiheit hinein. Der andere bleibt sitzen und sagt, Jesus ist ja schön und gut, aber ich kenne mich hier so gut aus. Ich will da gar nicht raus. Wir begleiten den Strafgefangenen jetzt über mehrere Jahre schon. Die Zeit seiner Entlassung kommt langsam nahe. Er ist mehrere lange Jahre im Gefängnis gewesen. Der hat Angst vor der Zeit. Wie wird es sein, wenn ich rauskomme? Komme ich klar in diesem Leben? Komme ich mit der Freiheit klar? Ja, das Gefängnis bietet auch eine gewisse Sicherheit. Da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie die Strukturen laufen. Und doch leidet er so sehr unter diesen furchtbaren Strukturen in diesem Gefängnis. Jesus sagt, komm, tritt heraus. Und Jesus sagt nicht, komm heraus und seh zu, wie du klarkommst. Sondern er sagt, komm, lass uns zusammen in diese Freiheit gehen. Lass uns gemeinsam, Stück für Stück, die Freiheit entdecken. Und er will dich nicht überfordern. Er geht Stück für Stück mit dir hinaus in diese Freiheit. Aber geh hinaus, vertrau ihm. Lass dich hinausführen in diese Freiheit. Er ist gekommen, um Blinden auszurufen, dass sie wieder sehen. Wer sind die Blinden? Ja, es sind zuallererst auch tatsächlich wortwörtlich die Behinderten, diejenigen, die eingeschränkt sind, die Kranken, diejenigen, die ausgeschlossen sind von dem normalen Leben oder zumindest die es schwer haben, daran teilnehmen zu können, denen vieles versagt bleibt. Aber es sind auch die Blinden im übertragenen Sinne, es sind die Hoffnungslosen, die keine Hoffnung sehen. Die Verzweifelten. Ja, auch die Skeptiker, die Pessimisten, die Spötter sind Blinde. Menschen ohne Glauben, sie haben keinen Glauben an die Zukunft. Sie haben keinen Glauben auch zuallererst und vor allen Dingen in Gott. Gottesleugner. Ja, es sind auch die Selbstsicheren, das sind auch Blinde, die meinen, dass sie stark sind und alles im Griff haben. Die Selbstgerechten, die auf andere herabgucken und sie verurteilen. Die Gewissenlosen, die blind sind für die Warnungen ihres Gewissens. Sünder aller Art sind Blinde. Ja, auch die Verblendeten gehören dazu. Diese Terroristen, die verblendet sind von einer furchtbaren Ideologie, die IS-Kämpfer und die Verschwörungstheoretiker, die sind mir auch noch eingefallen für die Blinden. Sie sind so wissend, sie wissen alles. Dabei sind sie so blind. Und es ist so wunderbar, Gott hat so eine wunderbare Geschichte uns gegeben für die Realität, dass Jesus die Blinden sehend macht. Ja, er hat sie buchstäblich sehend gemacht, aber er hat auch einen Paulus von Tarsus sehend gemacht, indem er ihn geblendet hat. Er musste ihn erstmal in die Situation hineinbringen, dass er kapiert, dass er blind ist. Und hat ihn vom Pferd geschubst. Diesen jüdischen Elite-Terroristen. Und Gott hat etwas Wunderbares doch aus ihm gemacht, oder? Er hat ihn sehend gemacht. Und was hat er gesehen? Er hat gesagt, all das, was mir vorher wert war, das habe ich für Dreck erachtet. Ich habe es weggeschmissen. Was habe ich erkannt? Jesus. Ich habe Jesus erkannt. Meine Augen sind aufgegangen und ich habe Jesus gesehen. Jetzt will ich nichts anderes mehr. Jetzt will ich nichts anderes mehr. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Zerschlagene. Die Entmutigten. Die Depressiven. Die mit Burnout. Mit schlechtem Gewissen belastete. Die Schwachen. Ja, die Schwächlinge. Die Verängstigten und die Versager. Kannst du dich irgendwo in dieser ganzen langen Reihe einordnen? Jesus ist für diese Menschen gekommen, für dich und für mich. Er ist gekommen, um uns in Freiheit hinzusenden. Guck mal hier, die Zerschlagenen, die Depressiven, die gar nicht, ja, die gelähmt sind von in ihrer Depression, die so zerschlagen sind, dass sie sich nicht bewegen. Was macht Jesus mit ihnen? Er sendet sie. Er schickt sie los. Ja, er macht sie frei, sodass sie gehen können, laufen können. Dass sie diese Botschaft weiter, und das ist es, Geschwister. Jesus ist gekommen. Der Geist hat ihn gesalbt. Aber wisst ihr, diese Salbung, die ist auf uns, die ist auf dir und auf mir, weil wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, will er seine Salbung auf uns legen, damit auch wir dieses Werk tun, mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe, an seiner Seite hinauszugehen, um den Armen gute Botschaft zu bringen. Diejenigen, die zerbrochenen Herzens sind, zu heilen, wie ein barmherziger Samariter. Diejenigen, die gefangen sind, die Gefängnistüren zu öffnen und sie rauszurufen aus dem Gefängnis. Die Blinden anzurühren, dass sie sehen können. Und die Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden. Jesus ist so wunderbar, oder? Unser Herr ist so gut. Was hat er in meinem Leben getan? Ich will ihn preisen dafür, dass ich einer sein durfte, zu dem er gekommen ist, um dieses Werk zu tun. Ja, diese Worte sind vor unseren Ohren erfüllt. Heute an diesem Tag. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Am Freitag habe ich mit 4 jungen Männern gesessen, einem aus Pakistan, einem aus Afghanistan und 2 aus dem Iran. Und wir haben 3,5 Stunden darüber geredet, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und sie sind erst ganz am Anfang. Sie gehen die ersten vorsichtigen Schritte im Glauben. Aber sie haben schon viel zu erzählen. Und ich sitze da und staune und denke, Jesus, du bist derselbe. Nicht nur gestern, heute und in Ewigkeit, sondern hier und dort und überall. Bist du derselbe? Du liebst die Armen. Du liebst die Waisenkinder. Du liebst die geschlagen wurden. Du liebst diejenigen, die durch ihre Schuld tief hineingerutscht sind in schweres Elend. Du liebst uns Menschen und du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du willst die Armen reich machen. Du willst die Gefangenen frei machen. Du willst die Kaputten heilen. Du willst die Blinden sehend machen. Herr, du bist so gut. Wie wunderbar ist, dass wir ihn kennen dürfen, oder? Dass er unser König ist, der Gesalbte des Herrn. Wisst ihr, ich musste an, jetzt ist ja gerade Amerika-Wahl gewesen, ja, und vor 8 Jahren, wisst ihr, Tausende von Deutschen um die Siegessäule versammelt, huldigen einem Mann, der noch nicht mal Präsident war, dem die Herzen entgegenflogen. Sie waren begeistert von dem Yes, we can. Und dann wurde er Präsident. Hurra! Und gleich hat man ihm den Friedensnobelpreis gegeben. Was hat dieser Mann in diesen 8 Jahren getan? Ich will nicht irgendwie den Stab über ihn brechen. Gott wird ihn richten. Aber der Messias ist er nicht. Der Christus, der König Gottes, der dieses tut, was Jesus getan hat, für dich und für mich. Ja, er hat sich krönen lassen mit der Dornenkrone. Er hat sich aufhängen lassen und hat all unsere Schuld getragen, all unser Elend. Er und die Kraft, die im Kreuz liegt, sie wirkt bis heute hin an diesem Ort und überall auf dieser Erde. Und sie wird auch noch morgen, solange die Zeit der Gnade, und es ist Zeit der Gnade, es ist nicht nur ein Jahr der Gnade, es ist Zeit der Gnade, 2000 Jahre der Gnade, wo Gott seine Gnade ausgießt und Menschen Vergebung ihrer Sünden schenkt, Heilung ihrer Schmerzen, Befreiung aus Gefangenschaft und Bindung und ihnen Hoffnung und Zukunft geben. Nicht nur für dieses Leben, sondern für die Ewigkeit. Er ist der König aller Könige. Ihn wollen wir preisen von ganzem Herzen. Und Geschwister, tut mir leid, wenn ich immer so spontan bin, aber gibt es jemanden, der das bezeugen will? Habe ich hier is anywhere a witness? Vergeben. Nein, ich will dich jetzt nicht, du musst dich jetzt nicht. Ich wollte dich nur an diese Stelle erinnern. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich kenne das.
Ja. Ja, wenn es jetzt keinen gibt, der hier mutig ist und ein Zeugnis geben will, aber ey, Geschwister, wir haben einen mächtigen Gott, der hat mächtige Dinge in unserem Leben getan. Lasst uns Zeugnis geben einander dafür, dass wir ermutigt werden, immer wieder zu sehen, Gott lebt und er regiert auf diese Art und Weise. Und lasst uns dadurch ermutigen, dass wir auch zu den anderen Menschen gehen, die das nicht kennen, die Jesus nicht kennen. Lasst uns ermutigt sein, am Samstag hierher zu kommen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ihnen diesen Jesus, der uns erlöst hat, der uns errettet hat, der uns befreit hat. Ja, lasst uns mutig sein. Diese einfache Predigt, sie mag so dumm erscheinen, so einfach, so simpel, aber sie hat solche Kraft. Durch diese einfache Predigt und der Heilige Geist, und das ist es, ist nicht einfach, das sind ja nicht unsere Worte, sondern die Kraft des Heiligen Geistes, sie macht die Menschen frei. Das ist die Kraft des Geistes Jesu. Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast in unserem Leben. Wir preisen dich dafür. Preisen dich, dass du uns frei gemacht hast. Aus dem Gefängnis, in dem wir waren. Dass du unsere Armut gesehen hast, unser Elend. Und dass du dich unserer erbarmt hast und uns gute Botschaft gebracht hast. Wir preisen dich, dass du unsere Blindheit weggenommen hast. Ja, ich kann das gar nicht mehr erklären, wie das kam und wann und wo genau das geschehen ist. Ich bin einfach überwältigt, dass ich dich sehen darf, dass ich an dich glauben darf, dass ich. Und das ist so wunderbar, Herr. Du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist heute hier. Und ich bete für alle meine Geschwister, die durch schwierige Zeiten gehen, dass du sie noch einmal wieder berührst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Und du bist gut. Jesus, du hast alles dafür gegeben, um uns zu zeigen, dass du gut bist, dass du es gut meinst auch mit uns. Und ja, bitte, nimm du uns mit hinein in dein Werk für die vielen Menschen, die noch befangen sind, die im Elend hängen, die blind sind, die zerschlagen sind, die zerbrochene Herzen haben, Herr. Herr, lass uns nicht los, beweg du uns durch deinen Geist, dass wir uns aufmachen, um diesen Menschen die Freiheit zu verkünden, die Vergebung, ja, einfach die Liebe unseres Vaters im Himmel.